Manchmal scheinen die großen Wendepunkte der Geschichte unsichtbar zu beginnen, nicht in Strategietreffen, sondern in stillen Gebetszeiten. Die Ausbreitung des Evangeliums von Antiochien aus in die heidnische Welt ist so ein verborgenes, aber entscheidendes Kapitel. Hinter den Reisen des Paulus steht nicht menschliche Missionsplanung, sondern der lebendige Herr selbst, der als der Geist seine Diener führt, sie aussendet und durch sie hindurch wirkt. Der Herr ist der Geist, der sendet und spricht. Antiochien wird uns nicht als Zentrum kluger Planung, sondern als Ort priesterlichen Dienstes gezeigt. Dort sind Brüder versammelt, die dem Herrn dienen und fasten, ohne bereits zu wissen, was der nächste Schritt sein wird. Sie stehen, geistlich gesprochen, nicht im geschäftigen Vorhof, wo Opfer für Menschen dargebracht werden, sondern am Räucheraltar im Heiligen, an dem Ort, wo der Priester nur Gott vor Augen hat. Das Herz der Gemeinde ist auf den Herrn ausgerichtet, nicht auf Projekte. Während sie so vor ihm stehen, heißt es, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. In dieser schlichten Szene liegt eine tiefe Wendung, nicht der Mensch initiiert, sondern der Geist spricht, nicht die Gemeinde entwirft Pläne, sondern der erhöhte Christus ergreift das Wort inmitten einer anbetenden Gemeinschaft. Diese fünf dienten dem Herrn unmittelbar. Das bedeutet geistlich gesprochen, dass sie sich nicht am Altar im äußeren Vorhof befanden, sondern am Räucheraltar im Heiligen. Im Alten Testament dienten die Priester an zwei Orten. Wenn sie dem Volk dienten, standen sie am Altar im äußeren Vorhof und opferten Gott für das Volk. Wenn sie jedoch dem Herrn direkt dienten, waren sie an einem anderen Ort, am Altar im Heiligen, wo sie Räucherwerk verbrannten. Das Wort des Geistes trägt eine besondere Prägung. Er sagt, sondert mir, zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Das mir steht hier mit einer Ruhe, die nur deshalb so selbstverständlich ist, weil der Geist nichts anderes ist als der Herr selbst, der als der Geist gegenwärtig ist. So bestätigt es auch Paulus, wenn er schreibt, und der Herr ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. In Antiochien erfährt die Gemeinde den dreieinen Gott nicht als abstrakte Lehre, sondern als den pneumatischen Christus, der spricht, ordnet und sendet. Die Ausbreitung des Evangeliums nach Kleinasien und Europa nimmt gerade dort ihren Anfang, wo Menschen sich nicht in Aktivitäten verlieren, sondern vor Gott still werden, ihm dienen und Raum für sein Reden lassen. Daraus erwächst eine Freiheit, der Herr darf bestimmen, wen er gebraucht, wohin er sendet und auf welchem Weg die Gemeinde seinem Ruf folgt. Für das eigene Gemeindeleben ist dieses Bild zugleich Korrektur und Ermutigung. Es stellt der Unruhe menschlicher Programme das stille, aber kraftvolle Reden des Geistes gegenüber. Antiochien erinnert daran, dass Leitung der Gemeinde nicht zuerst eine Frage von Strukturen ist, sondern der Gegenwart des Herrn als des Geistes inmitten einer betenden, fastenden, anbetenden Gemeinschaft. Wo Christus so als Haupt des Leibes geehrt wird, verliert die Zukunft der Gemeinde ihren zufälligen Charakter. Sie wird hineingenommen in den Weg dessen, der sendet, lenkt und bewahrt, und gerade darin liegt Trost, die Last der Richtung ruht nicht auf menschlichen Schultern, sondern auf dem, der gesprochen hat und als Geist mitten unter den Seinen bleibt. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Und der Herr ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Antiochien zeigt, dass echte Leitung aus der Gegenwart des Herrn als des Geistes erwächst. Wo eine Gemeinde sich nicht an ihren eigenen Entwürfen festklammert, sondern in Gebet und Anbetung vor Gott steht, kann der auferstandene Christus als der pneumatische Christus konkret sprechen und senden. Das nimmt dem Dienst die Härte des Machens und gibt ihm die Sanftheit des Gehorsams. Das Bewusstsein, dass der Herr der Geist ist, befreit aus der Enge menschlicher Kontrolle und führt hinein in eine Geschichte, die nicht von unseren Ideen getragen wird, sondern von der Führung dessen, der mitten in seinem Leib wohnt und ihn nach seinem Herzen ausgestaltet. Gesandt als Gefäße, nicht nur als Fischer. Als Jesus am See von Galiläa entlang geht, ruft er Männer aus ihrem Alltag heraus, Fischer werden zu Menschenfischern, die andere für das Reich Gottes gewinnen. Doch wenn der auferstandene Herr Saulus von Tarsus begegnet, setzt er einen anderen Akzent. Über ihn sagt der Herr zu Ananias, dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Söhne Israels zu tragen. Ein Fischer steht am Rand des Wassers, ergreift und zieht heraus. Ein Gefäß dagegen ist dazu bestimmt, etwas in sich aufzunehmen, zu enthalten und weiterzutragen. Schon in dieser Bezeichnung liegt eine innere Ausrichtung, der Dienst des Paulus wird nicht von seiner Fähigkeit bestimmt, Menschen zu erreichen, sondern von dem, was, oder besser, wer, ihn erfüllt. Als der Herr Jesus Petrus und Andreas rief, sagte er zu ihnen, kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Als er jedoch Saulus von Tarsus rief, machte der Herr ihm durch Ananias deutlich, dass er ihn nicht zu einem Menschenfischer, sondern zu einem Gefäß machen würde. In Apostelgeschichte 9:15 sagte der Herr zu Ananias über Saulus, der Herr aber sagte zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Söhne Israels zu tragen. Petrus wurde zu einem Menschenfischer gemacht, Paulus aber zu einem Gefäß. Zwischen einem Fischer und einem Gefäß besteht ein erheblicher Unterschied. Wenn Paulus mit seinen Mitarbeitern von Antiochien nach Zypern aufbricht, tritt diese innere Prägung nach außen. In Salamis verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Doch dieses Wort ist mehr als eine Botschaft, es ist Ausdruck einer Person, die in ihnen wohnt. Später wird Paulus schreiben, dass Christus selbst in den Gläubigen ist, die Hoffnung der Herrlichkeit, und dass er arbeitet, indem er jeden Menschen in Christus Jesus vollkommen macht. Ihr Dienst ist darum nicht primär eine organisierte Missionstätigkeit, sondern der Fluss des Lebens Christi, den sie in sich tragen. Die Ausbreitung nach Kleinasien und Europa geschieht durch Menschen, die zuerst Gefäße sind und gerade darin zu Werkzeugen werden. Diese Sicht verändert, wie Dienst verstanden wird. Wer sich nur als Fischer sieht, misst Erfolg schnell an der Zahl der Gefangenen im Netz. Das Bild des Gefäßes stellt daneben die verborgene Seite des Dienstes, gefüllt werden, durchtränkt werden, den Namen Christi in sich tragen. Es ist eine Einladung, den Blick von der eigenen Wirksamkeit auf die Gegenwart Christi zu lenken. Wo der Herr so in einem Menschen und in einer Gemeinschaft Gestalt gewinnt, verliert der Dienst seine Härte des Leistens und erhält den Charakter des Überfließens. Das macht frei, beschenkt und zugleich tief verantwortlich, denn ein Gefäß darf ungeteilt, gereinigt und geöffnet sein, damit der, der es erfüllt, sich selbst durch dieses menschliche Leben mitteilen kann. Der Herr aber sagte zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Söhne Israels zu tragen. Und er sagte zu ihnen, kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Das Bild des auserwählten Gefäßes hilft, den eigenen Platz im Werk des Herrn zu finden, ohne in Aktivismus oder Resignation zu verfallen. Es lenkt von der Frage, wie viel erreicht wird, hin zur Frage, von wem das Leben bestimmt ist, das handelt und spricht. Der Herr, der Paulus zum Gefäß machte, bleibt derselbe, er erfüllt und sendet, er wohnt und wirkt. Wer sich so versteht, muss sich nicht an Ergebnissen festhalten, sondern darf sich von Christus her definieren lassen, und gerade darin wird das eigene Maß an Dienst frei, offen und fruchtbar. Gemeinschaft im Geist, Identifikation statt Ritual. Die Szene in Antiochien bleibt nicht beim Reden des Geistes stehen. Auf das Wort hin heißt es, da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Das Handauflegen ist hier kein kühles Ritual, sondern Ausdruck einer inneren Verbundenheit. Die Gemeinde sagt mit dieser Geste, wir stehen hinter euch, unser Geist, unsere Liebe, unser Gebet gehen mit euch. Dass Lukas im nächsten Vers schreiben kann, sie nun, ausgesandt von dem Heiligen Geist, gingen hinab nach Seleucia, ist daher keine Spannung, sondern eine Offenbarung, der Geist sendet, indem er die betende Gemeinschaft so mit den Gesandten verbindet, dass ihre Handlung Ausdruck seines Willens wird. Apostelgeschichte 13:3 fährt fort, da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Hier sehen wir, dass sie fasteten und beteten, es wird uns nicht gesagt, dass sie diskutierten und entschieden. Dass diese Gemeinschaft im Geist mehr ist als ein frommes Gefühl, zeigt sich in Paphos. Dort stößt der Dienst auf offenen Widerstand durch den Magier Elymas, der den Prokonsul vom Glauben abhalten will. In dieser Situation heißt es, Saulus aber, der auch Paulus, blickte, mit heiligem Geist erfüllt, fest auf ihn hin, und er spricht ein klares, scharfes Wort, das den Widerstand bricht. Der Prokonsul glaubte, erstaunt über die Lehre des Herrn. Der Weg des Herrn wird in der Heiligen Schrift als der Weg der Wahrheit und der Weg der Gerechtigkeit bezeichnet. In Paphos wird sichtbar, dass dieser Weg nicht konfliktfrei ist, aber von Gott selbst verteidigt wird. Die Kraft, der Finsternis zu widerstehen, steht dabei in engem Zusammenhang mit der Identifikation der Gemeinde. Paulus handelt als einer, der getragen, ausgesandt und erfüllt ist. In dieser Verbindung von Antiochien und Paphos wird deutlich, wie Sendung und Einheit zusammengehören. Die Hände, die in Antiochien aufgelegt werden, bleiben in gewissem Sinn ausgestreckt, wenn Paulus auf Zypern dem Widerstand entgegentritt. Was in der Stille der Gemeinde im Gebet geschieht, trägt in der Öffentlichkeit des Dienstes. So wächst eine Form von Einheit, die nicht an Formen hängt, sondern aus dem gemeinsamen Hören auf den Geist und dem gemeinsamen Tragen des Weges des Herrn entsteht. Sie bewahrt Sendung davor, ein einsames Unternehmen zu werden, und macht sie zu einem Weg, auf dem der Geist durch eine konkrete, miteinander verbundene Gemeinschaft handelt. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Sie nun, ausgesandt von dem Heiligen Geist, gingen hinab nach Seleucia, und von dort segelten sie nach Saipan. Das Handauflegen in Antiochien öffnet den Blick für eine geistliche Einheit, die den Dienst weit über persönliche Möglichkeiten hinausträgt. In ihr begegnen sich das souveräne Senden des Heiligen Geistes und die konkrete Liebe einer Gemeinde, die mitfastet, mitbetet und mitgeht. Wo solche Identifikation statt bloßer Formalität Gestalt gewinnt, muss Sendung nicht aus eigener Kraft bestehen, sondern kann aus der gemeinsamen Verbindung mit Christus leben. Das ist unscheinbar und doch zutiefst tröstlich. Der Herr, der sendet, knüpft gleichzeitig Bande der Gemeinschaft, in denen sein Weg, auch durch Widerstände hindurch, erstaunlich klar und wirksam wird. Herr Jesus Christus, du lebendiger Herr und Geist, danke, dass du deine Gemeinde nicht sich selbst überlässt, sondern sie lenkst, sendest und durch sie wirkst. Stärke in uns das Verlangen, wie die Brüder in Antiochien vor dir zu stehen, dir zu dienen und deine Stimme zu hören, damit dein Weg unter uns klar und ungehindert wird. Erfülle dein Volk neu als deine Gefäße, die dich tragen und dich in ihrem Umfeld verkörpern, und verbinde uns tiefer miteinander in der unsichtbaren Gemeinschaft des Gebets. Wo Widerstand und Dunkelheit sich auftürmen, lass dein Licht stärker leuchten und deinen geraden Weg sichtbar werden, zur Rettung vieler und zur Auferbauung deiner Gemeinde. Dir sei Ehre in deiner Kirche, heute und bis in Ewigkeit. Amen.